Wenn du laufen willst, laufe eine Meile. Wenn du dein Leben verändern willst, laufe Marathon. Das ist das Zitat der Woche für den Bestzeit-Podcast Nummer 244 mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Zitat von wem?
Emil Zatopek.
Sehr, sehr, sehr gut. Hör mal, das ist ja schon gleich ein Morgen mit Sternchen, den du dir hier verlegst. Ganz cool. Da sitzt er so wippend in seinem Gamerstuhl und haut es einfach mal so raus. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt hier fordere ich den Mann mal, aber null. Also ganz entspannt. Emil Zatopek.
Das wirkt jetzt vielleicht, als ob das abgesprochen wäre.
Nein, ist es tatsächlich nicht.
Richtig. Aber als du den ersten Teil des Satzes genannt hast, da dachte ich mir, das ist ausnahmsweise was ich direkt weiß. Also, das ist natürlich so ein Legendenspruch, möchte ich mal sagen, aus der Laufhistorie. Den kann man immer mal parat haben, das schadet auf jeden Fall nicht. Und also, ja, Marathon ist das große Thema diese Woche, ne? Nach Valencia,
ja, jetzt endlich. Pass auf, lass mich die Geschichte noch zu Ende erzählen, weil ich kannte den tatsächlich nicht. Ich hatte von ihm nur, ich kannte den nicht. Ich habe von ihm immer nur Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft. Ja. So, das war mein Spruch von Emil.
Ja.
Und wie so häufig bin ich gestern mit einem Spätfilm hängen geblieben und da war dieses Zitat von Emil Zatopek das Ende des Films. Mhm. Und zwar ging es da um das Wunder von Kärnten. Ja, kannte ich vorher auch nicht. Und zwar ist das eine Begebenheit aus dem Jahre 1998 tatsächlich in Kärnten. Mhm. Ein vierjähriges Mädchen ist in dem Teich ihrer Eltern auf einem Bauernhof reingefallen und offensichtlich ertrunken. Mhm. Hat fast 30 Minuten im Wasser gelegen. Mhm. Ja, wird aber dennoch ins Krankenhaus gebracht. Und dort ist ein sehr junger Herzchirurg, der noch nie ein Kind operiert hat. Dr. Markus Thalmann hieß der. Und der ist wohl Ultramarathonläufer gewesen oder Marathonläufer, Ultramarathonläufer. Deshalb diese Verbindung zu dem Zitat. Und weil dann der Chef irgendwie nicht da war, hat er dann das Mädchen operiert. Die kam mit dem Rettungshubschrauber und einer Körperkerntemperatur von 18,4 Grad, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr wenig, im Krankenhaus an. Und der hat die dann in einer ewigen Operation, ich glaube 15 Stunden gegen die Operation, behandelt. Und nach wenigen Tagen ist die aus dem Koma erwacht und ist vollständig gesundet.
Nein, echt?
Ja. Ja, also
habe ich noch nie gehört, die Story, aber das ist der Hammer.
Eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Ja, 15 Stunden operieren musst du übrigens auch erstmal aushalten. Klar, wenn man Ultramarathonläufer ist, ist das, also ne, sowohl Patient als auch Patientin in dem Fall, als auch die Crew da drumherum. Ja, und das endet dann mit diesem Zitat. Das fand ich sehr schön und dann konnte ich auch mein Licht ausmachen. Das war schon später, späterer. Ja, wohl wissend, dass wir uns ja heute quasi zur Nachtschicht treffen. Ja, 8.30 Uhr war unser vereinbarter Termin. Ja, aber wir haben ein sehr schönes Gespräch schon geführt über den Valencia-Marathon. Und ihr alle habt das ja mitbekommen. Also nicht nur die Ergebnisse jetzt vielleicht, aber vor allen Dingen natürlich den Vorlauf, dass halt da durch die starken Überschwemmungen und diese Katastrophe, die diese Region da erfasst hat vor einigen Wochen, doch eine Menge Zerstörung und natürlich auch sehr, sehr viele Todesfälle zu beklagen waren. Und lange auch eine Frage war, kann der Marathon stattfinden? Wie wird der stattfinden können? Können die Leute überhaupt anreisen? Was das hat für Auswirkungen und so weiter? Und wir haben Janka gebeten, die sich nach meinem Aufruf in der letzten Woche, dass die Leute, die dort gelaufen sind, sich doch einfach mal bei uns melden sollen. Sie hat ein paar sehr schöne Anmerkungen gemacht, aber das wird sie euch alles gleich selber erzählen. Und das ist ganz spannend und auch eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Also auch eine sehr positive Geschichte, so für das Ende der Woche. Passt so ein bisschen in die Zeit halt auch, ja, aber ja, wenn wir schon dabei sind, passt in die Zeit, passt natürlich auch unser Partner heute in die Zeit, logischerweise, ja, weil AG1 ist natürlich nicht nur schon lange hier an unserer Seite und an eurer Seite, sondern gerade in der Zeit, wo wir alle so ein bisschen angestrengt sind, ja, entweder durch zu viele Termine, Einkäufe, Stress etc., ja, kalt, so ein bisschen erkältet, ja, Immunsystem runter, vielleicht auch ein bisschen der Stress nachlässt, ja, kann AG1 euch ein bisschen auf die Sprünge helfen und eure Widerstandsfähigkeit und euer Immunsystem einfach ein bisschen boostern.
Ja, wir sind im Jahresendspurt und natürlich sagt man gerne mal, das ist jetzt so die stade Zeit, aber zumindest in meiner Lebensrealität ist gerade nichts ruhig, sondern man hat so gefühlt diverse Arbeitsthemen, die noch dringend zu Ende geführt werden müssen, bevor man sich in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub verabschiedet. Und gleichzeitig ist man ja aber auch irgendwie so am Struggeln, diese ganzen Weihnachtsfestivitäten und Geschenke und alles Mögliche vorzubereiten und Weihnachtsfeier hier und Kita-Feier da und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, da gibt es bestimmt ganz vielen von euch ähnlich. Ja, dass man da nicht komplett ausbrennt und erschöpft ist, da ist natürlich AG1 auch hervorragend geeignet. Es ist euer Nährstoffboost und ja, damit könnt ihr hoffentlich dann bye-bye Erschöpfung sagen, denn dank Vitaminen wie zum Beispiel B6 und B12 und Riboflavin unterstützt das eben Müdigkeit entgegenzuwirken und zu reduzieren. Es unterstützt außerdem euren Energiestoffwechsel und ja, die 70 essentiellen Nährstoffe sind dafür da, euren Körper zu unterstützen, aktiv, konzentriert und leistungsfähig zu halten. Ja, AG1, sehr, sehr langer Partner bei uns und sind da auch sehr, sehr dankbar über die sehr loyale Unterstützung. Das Ganze findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes und da ist natürlich auch unser Link www.drinkag1.com/bestzeit. Über diesen Link könnt ihr einerseits AG1 testen, das ist für euch komplett risikofrei, hat nämlich auch eine Geld-Zurück-Garantie, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und wenn ihr aber über diesen Link euer Welcome-Paket bestellt, bekommt ihr eben zur Monatspackung auch noch die 5 Travel Packs, eine Flasche Vitamin D, D3 und K2 im Wert von 40 Euro noch gratis on top. Herzensempfehlung von uns, schaut vorbei, drinkag1.com/bestzeit. Bei mir kam Nachschub erst, lass mich nicht lügen, vorgestern. Und ich bin auf jeden Fall jetzt für die nächsten 2-3 Monate, sprich die dunkle und kalte Jahreszeit, erstmal noch hervorragend versorgt.
Dunkle und kalte Jahreszeit, ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Ja, für dich nicht, Ralf.
Am Sonntag geht's los, ne? Da gehe ich in die Sonne, also hoffentlich in die Sonne, ja, aber Wettervorhersage sieht erstmal gut aus, ja. Mal schauen, wie es wird, werde ich berichten. Ja, Reisen war ja mal wieder ein Thema für die gesamte Laufszene. In Richtung Valencia ist inzwischen ja der magnetische Ort geworden für Laufen von unterschiedlichen Distanzen, aber vor allen Dingen ja Marathon. Ja, also ich bin mal gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Die hatten ja relativ deutlich im Vorfeld, also bevor die ganzen Fragezeichen und diese Überschwemmungskatastrophe da eingeschlagen ist, ja schon 1 Million Euro für Weltrekord ausgelobt, sowohl bei Männern als auch bei den Frauen. Das war jetzt nicht das Thema. Ich fand das tatsächlich auch am Ende ganz okay, dass wir mal jetzt nicht nur darüber sprechen. Sondern es war halt einfach ein extrem hochklassiger Lauf. Es war ein spannender Lauf, fand ich. Es war ein sehr, sehr gut. Also manchmal sind wir ja doch hier sehr kritisch mit den Übertragungen, ja. Das vermittelt sich leider auch, finde ich, ein bisschen zu häufig aus der Laufszene selber raus. Weil vor 10 Jahren konnten wir diese Läufe alle gar nicht gucken, ja, schon gar nicht im Ausland. Jetzt ist das fast überall möglich. Und die Übertragung war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also was die alles auf dem Schirm hatten, für wen die alles Grafiken angefertigt hatten und dauerhaft die Geschwindigkeits- und Tempoverläufe nachgezeichnet haben. Ja. Also es gab ja die Spitzengruppe, da war das halt permanent präsent, aber eben auch in der sogenannten National Record Gruppe, ja, wo ja auch Richard Ringer und Samuel Fitwi mitgelaufen sind. Ja. Und nochmal natürlich ein riesen Glückwunsch an beide, ja, weil die haben beide extrem abgeliefert. Und da war ja noch mehr da drin, ja. Da war dein alter Kumpel Sondre war da drin, ja, und Tadesse natürlich, ja, Abraham, ja, mit
was einem fantastischen für
Lauf, ja,
also Ende der Karriere.
Unglaublich, ja. Also da waren so viele tolle Geschichten und die hatten ja alle auf dem Schirm, ja.
Ja.
Du hast die alle mal gesehen, du hast die alle mal als Großeinstellung. Das ist schon richtig tief vorbereitet, so ein Ding, und einfach auch toll, toll umgesetzt, ja.
Ja, also Valencia, wie soll man sagen, ist inzwischen wirklich der Place to be, wenn man irgendwie schnell laufen möchte. Das spricht sich einfach in der gesamten Welt rum. Und ich bin da bei dir. Ich glaube, irgendwie ist es auch ganz cool. Wie gesagt, da werden Weltrekorde nicht im Monatstakt irgendwie neu aufgestellt werden, weil das irgendwie dann so ein bisschen diesen Zauber des besonderen Moments nimmt. Nichtsdestotrotz finde ich den Move extrem geil. Also, mein, wir müssen ja trotzdem auch um viel Aufmerksamkeit kämpfen hier in unserer Sportart. Und Laufen ist jetzt nicht Fußball, NFL und was weiß ich was alles. Also, da finde ich es trotzdem stark, wenn auch so, ich sag mal, schlagzeilenträchtige Moves gemacht werden, wie eben im letzten Herbst. Und das gilt natürlich, oder galt ja jetzt auch dann für diesen Marathon, dass man als Veranstalter sagt, hey, pass auf, Freunde, wenn ihr bei uns den neuen Weltrekord lauft, dann gibt's $1 Million Weltrekordbonus. Und das finde ich schon cool, weil 1 Million ist natürlich schon eine offensichtlich große Summe. Und
die immer noch eine magische Summe, ne?
Ja. Genau, sorgt
natürlich. Wie war es so nach deiner ersten Million?
Dann wird es irgendwie ein bisschen weniger irgendwie. Danach gewöhnt man sich das schnell dran eigentlich so. Aber es ist schon 1 Million. Das ist was, wo gerne drüber berichtet wird, überregional und auch in anderen Ländern. Und das ist halt auch ein bisher Alleinstellungsmerkmal. Mir ist nicht bekannt, dass ein anderer Marathon aktuell 1 Million Dollar irgendwie als Zeitbonus, als Leistungsbonus ausgelobt hat. Ich weiß, dass es in Japan eine Phase gab vor den Olympischen Spielen im eigenen Land, wo nochmal versucht wurde, neue Akzente zu setzen, damals für den neuen, also für einen neuen Nationalrekord sozusagen im Marathon. Das wäre umgerechnet ähnlich hoch dotiert gewesen. Der ist dann auch gebrochen worden. Also irgendjemand hat dann die knappe 1 Million US-Dollar einstreichen dürfen. Und ich meine, wenn das möglich ist, am Ende muss man ja sagen, das ist ja klar, dass das schon mal nicht jeder Veranstalter machen kann, aber ich finde es trotzdem gut, dass es so eine Initiative gibt, weil das grundsätzlich natürlich der Aufmerksamkeit des Sports gut tut. Und was man in Valencia wirklich sieht, schon bevor da 1 Million Dollar zu gewinnen war, aber auch jetzt, wo es diesen Bonus gibt, dass da halt auch keine gefangen gemacht werden. Da kommst du hin und da wird nicht taktiert. Jeder, der dorthin reist, egal aus welchem Land, egal ob aus Südamerika, Mitteleuropa, den USA, Afrika, was auch immer, der kommt dahin, um seine persönliche Bestleistung, seinen National Record, seinen oder den Weltrekord anzugreifen. Und ich sag mal so, mit einem Blick in einfach nur in die Ergebnisliste jetzt mal. Und wir reden jetzt, wir könnten natürlich jetzt 100 Plätze durchgehen, um mal zu verdeutlichen, was da für große
Leistungen. Aber würde sich lohnen. Ja, weil das ist ja das Schöne, Philipp. Es sind ja so viele Geschichten, die ja ganz, ganz tief reingehen. Ja, und Janka wird uns ja gleich ihre Geschichte erzählen, ja, die auch eine besondere Geschichte ist. Und das spiegelt sich ja nur mittelbar über die Zeiten. Ja, weil man eigentlich jede einzelne Geschichte sich anhören müsste. Ja, und wir haben ja jetzt schon ein paar nur genannt und das sind alles spezielle Geschichten, die wir jetzt gerade genannt haben. Ja, und das ist eben auch so eine Zugkraft. Das hat ja auch Berlin lange ausgezeichnet. Ne? Die Weltrekorde vorne ziehen halt die ganzen Menschen dahin. Ja, weil jeder seine eigene individuelle Traumzeit da natürlich verwirklichen will.
Ja, total. Also mir ist das jetzt schon einige Jahre her und war damals sicherlich besondere Umstände, besondere Vorzeichen. Natürlich durften da nur ein sehr selektiver Teil überhaupt an Start gehen, aber alleine jetzt mit einem Blick in zum Beispiel jetzt die Ergebnisse von vergangenem Wochenende, muss man ja mal sagen, es gab vorne also absolute Spitzenzeiten. Das ist auch nicht so, dass sich dann irgendwie eine Gruppe, ich sag jetzt mal, ausgeruht hat und dann wurde irgendwie noch um Sieg gespurtet, sondern da ging schon auch zur Sache. Und 2:02 ist natürlich ein absolutes Brett, vor allem 2:02:05. Da sind wir schon hauchdünn an der 2:01 vorbeigeschrammt. Auch Platz 2 noch mit 2:02 und dann zwischen Platz 3 und Platz 9, ja, haben wir alle Athleten in einer Range von 2:04. Also man muss sich mal diese Dichte auf diesem verrückten Niveau einfach vorstellen. Ja, natürlich, diese Zeiten an sich gibt es auch bei anderen Marathons, aber diese Dichte, so kompakt auch irgendwo bis ins Ziel zu laufen, das ist schon außergewöhnlich. Und das setzt sich natürlich auch, wie gesagt, in den Bereichen danach fort. Wir haben es vorher angesprochen mit Tadese Abraham, den ersten Europäer auf Platz 5, der mit Schweizer Rekord, nämlich 2:04:40, in den wohlverdienten, Karriereruhestand, sportlichen Karriereruhestand geht. Ganz liebe Grüße, Tadde, und herzlichen Glückwunsch auch von uns auf diesem Wege. Karriere gehabt und auch zum späten Zeitpunkt der Karriere nochmal so sich weiterentwickeln
können. Wie 42, der ja abgegangen ist nach dem Zieldurchlauf, ja. Also der hat sich ja mehr gefreut als die 3 davor und die 5 dahinter, ja, weil das natürlich auch, das ist ja so ein so eine Kirsche hinten auf so eine tolle Karriere drauf ist, genau, einfach fantastisch, ja.
Total, also das ist natürlich ein Hollywood-Szenario, dass du sagst, letztes Rennen und ich will nochmal gucken, was möglich ist und dann gehst du mit so einem Rennen, ja, da raus, das ist natürlich überragend. Wir haben natürlich Samuel Fitwi schon erwähnt und auch da muss man sagen, Platz 9 mit 2:04:56, also um 2 Sekunden Amanal Petros deutschen Rekord unterboten. Ich habe auf Insta mehrere Videos gesehen von ihm, weil er auch in verschiedenen Clips markiert wurde. Das sieht überragend aus, wie er über diesen blauen Teppich den letzten Kilometer noch gestalten konnte. Das sieht aus fast wie ein Bahnfinish früher, Vollsprint und offensichtlich auch sich selber perfekt getroffen. Also Punkt 1, sich was zugetraut. Ne, du musst erstmal die Eier haben, in so einer Gruppe anzugehen. Das ist ja erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du dich aber trotzdem offensichtlich so gut hast einschätzen können, dass du hinten raus noch diese Körner hast, so zu finishen. Weil ich könnte mir vorstellen, entweder auf der eigenen Uhr oder durch Supporter an der Strecke wird ihm schon jemand wahrscheinlich bei 40, 41 nochmal gesagt haben, Junge, Lauf, das ist noch drin und 2 Sekunden im Marathon. Freunde, also 42 Kilometer, 2 Sekunden, könnt ihr euch vorstellen. Das ist natürlich schon eine Punktlandung par excellence. Überragend. Insgesamt auch ein Athlet, der in meinen Augen irgendwie, eigentlich auch zu Unrecht, immer so ein bisschen, weiß ich nicht, in der deutschen Wahrnehmung nicht ganz so präsent ist, obwohl der eine gigantische Entwicklung auch gerade nochmal in den letzten Jahren im Straßenlaufbereich vollzogen hat. Halbmarathon hat er eh schon gute Zeiten stehen gehabt, aber dann, ich erinnere mich an Berlin im letzten Jahr, 2:08er Zeit gelaufen. Dann entschieden, ich möchte aber nochmal in Dubai oder Doha, weiß ich gar nicht mehr, Frühjahr, jedenfalls Januar, direkt nochmal nochmal einen Versuch starten, um hoffentlich die Olympia-Quali für mich möglich zu machen. Ist da dann auch extrem mutig angegangen mit einer 2:06, dass er dann auch, hat er es auch geschafft, als zweitschnellster deutscher Athlet sich für Paris zu qualifizieren, ist Olympische Spiele gelaufen, auch gutes Rennen gemacht, rennt jetzt deutschen Rekord. Also da, wenn man da mal die letzten, was ist das jetzt, 13, 14 Monate zusammennimmt, muss man sagen, da hat auch echt sehr viel sehr gut funktioniert.
Also wir haben ja mit Samuel schon mal gesprochen hier, müssen wir nochmal raussuchen. Ich weiß die Folgenummer nicht mehr, aber wir schreiben es nochmal in die Shownotes rein, weil das ist auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Da könnt ihr nochmal nachvollziehen, wie die Reise von ihm war. Und die Reise ging übers Mittelmeer und es war 50-50 die Chance, dass er das überhaupt überlebt. Ja.
Folgenummer 196.
Da kommt Samu her. Und ich habe das verschiedentlich auch in den letzten Tagen nochmal erzählt, dass er jemand, der total geerdet ist, da in der Community in bei der LG Vulkaneifel. Wenn ich das richtig erinnere, waren da 2 Busse zu den Olympischen Spielen extra für ihn angereist. Eine riesen Fanbase, die da hin ist. Das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Identifikation, ja, mit seiner Integration, mit seinem Lauferleben. Der hat ja erst in Deutschland angefangen zu laufen. Der ist vorher nicht gelaufen. Ja. Das ging da los mit Schulsport. Ja. Wieder ein Beispiel. Tatsächlich kann auch mal Schulsport was. Und jetzt da den Rekord zu laufen, also mich hat das wahnsinnig gefreut. Ja. Aber du hast recht gehabt. Der Schlussboot war schon kernig, ja, und sonst hätte es auch nicht gereicht, ja.
Nee, das muss man auch sehen. Also, ja. Aber das musst du dir mal vorstellen. Also ich meine, ja, der wäre auch so eine Hammer-Bestzeit nochmal gelaufen, ne? Also auch wenn er jetzt, sagen wir mal, nicht mehr Messer zwischen Zähnen nochmal alles rausgeholt hätte, aber das Bewusstsein oder auch der Spirit, also beides am Ende zu sagen, hey, all in, das Rennen ist vorbei nach 42,195 Kilometern und so durchzuziehen, das ist schon überragend. Und man sieht in dem einen Clip, ich weiß nicht, vielleicht finde ich den dann, packe ich das nochmal in die Shownotes, man sieht ja auch gleichermaßen, weil auch in Valencia eine sehr große Uhr offensichtlich ja drüber hängt, die gleichermaßen den Kampfgeist erstmal, aber dann auch so diese Erleichterung und Freude beim Überschreiten der Ziellinie und das ist schon einfach cool, muss man sagen, und ein weiteres Beispiel dafür, dass der deutsche Laufsport, vor allem natürlich im Straßenlaufbereich, im Marathonbereich, wir befinden uns noch mitten im goldenen Zeitalter. Das muss man sich, glaube ich, also wirklich nochmal vergegenwärtigen. Manchmal neigt man dazu, das erst so retrospektiv dann zu erkennen, ah, das war ja damals eine geile Zeit irgendwie so. Wir sind mittendrin gerade und bei Männern und bei Frauen, kann man fast von Marathon zu Marathon echt Hammerleistung erwarten. Und bei Hammerleistungen müssen wir natürlich auf jeden Fall auch auf Richard nochmal zu sprechen kommen. Richard Ringer auch nochmal neue Bestzeit gelaufen. Und ich sag mal so, ich freue mich natürlich sehr für Richard, das ist ja eh klar, aber ich freue mich auch ein kleines bisschen, dass ich das schon vor einigen Wochen auch richtig gecallt habe, weil ich schon mir sicher war, dass Richard ja einfach aus seiner Historie heraus immer extrem gut vorbereitet in Rennen auf der Straße reingeht, also vor allem in die Marathons. Und ja, Richard, wie soll ich sagen, Richard hat auch da einmal mehr Worten Taten folgen lassen und ist, ich weiß gar nicht, der wievielte Marathon hintereinander war. Richard, seh es mir nach, schreib uns gerne, wie viele es waren, aber wirklich von Bestzeit zu Bestzeit eilt, wenn es denn Marathon sind, die einen, wie soll ich sagen, einen entsprechenden Charakter haben. Und nach seinem gigantischen 12. Platz bei den Olympischen Spielen in Paris, jetzt mit 2:05:46, das erste Mal unter der magischen 2:06er-Marke bleibt. Also Chapeau, ich bin sehr gespannt, was im Frühjahr ansteht. Und das ist, da ist natürlich klar, bei Richard ist, sage ich jetzt, damit ich immer weitere Predictions hier raushauen kann. Auch die 2:05:46 ist meiner Einschätzung nach noch nicht das Ende der Fahnenstange bei Richard.
Ja, die beiden sind ja lange gemeinsam in dieser National Record Group gelaufen mit Tade und so weiter. Also das, da merkst du halt schon, dass auch ein Zutrauen da ist. Ja, weil du hast gesagt, ja, man muss erstmal den Mut haben, da mitzugehen. Ja. Aber das Zutrauen insgesamt in der europäischen Szene ist halt größer geworden, zu sagen, ja, wir machen das, wir laufen da mit, ja, und wir sind eben in der Lage, in diesen Bereichen zu laufen, ja. Das hat sich sicher auch ein bisschen verändert, weil sonst die Herangehensweise oft dann anders war, ne? Dass man schon gleich gesagt hat, okay, man geht halt deutlich langsamer an, um sich an anderen Zeiten zu orientieren, ne? Das ist ja klar. Klar, wir sind im Bereich der anderen Schuhtechnologie und so weiter, alles richtig, aber das ist auch von der Einstellung her anders orientiert, ne? Weil eben ja nicht zuletzt auch Richard gezeigt hat, dass man eben mal so ein EM-Ding gewinnen kann. Die Jungs haben in Rom gezeigt, dass sie eine Medaille machen können gemeinsam im Halbmarathon mit einer starken internationalen Konkurrenz und so. Also das hat sich echt schon ziemlich verändert, ja, das muss man sagen, ja. Ja, und dann war das natürlich auch für sehr viele Menschen dahinter ein sehr erfolgreicher Marathon. Ja, Maike, die bei uns ja vor einigen Wochen hier war, zuletzt in Frankfurt gelaufen und sie wollte eigentlich nur locker die Saison auspendeln lassen. Ne? Das war dann doch anders. 2:52 ist jetzt aus meiner Sicht nicht locker die Saison auspendeln lassen, sondern es ist richtig stark. Und ich hatte jetzt die Bilder verfolgt und es wirkte nochmal deutlich. Also ich schäume mich immer so ein bisschen entspannt zu sagen, weil das ist sicher nicht entspannt, was ihr da macht, ja, sondern deutlich, wie soll ich sagen, positiver konnotiert insgesamt, ja. Also einfach ein Lauf mit sehr viel Spaß und positiver Energie, wenn ich das richtig verfolge. Und dann eine 2:52 zu laufen, ist einfach schon mal richtig stark. Aber das habe ich bei sehr vielen dort im Ziel gesehen, ja. Also diese Jubelschreie, ja, ne? Also das war jetzt nicht nur, okay, wir jubeln, sondern Jubelschreie. Ja, also da waren offensichtlich sehr viele Menschen mit deutlichen Verbesserungen. Das gilt auch für Janka, mit der wir ja gesprochen haben. Gut, du hast deine Bestzeit auch da, ne? Also das wird jetzt schon der europäische Marathon, der Berlin da sicher auch heftig Konkurrenz macht.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch aus deutscher Sicht noch weitere Athleten auch bei den Männern am Start gehabt, bei Frauen natürlich auch. Simon Boch beispielsweise ist 2:09:46 gelaufen, nur leicht über seiner persönlichen Bestzeit geblieben. Wir haben als neuen hier ja Debütanten auf der Marathonstrecke Nils Vogt, der im ersten Marathon 2:10:34 gelaufen ist. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ich glaube bei laufen.de oder so, so eine erste Einschätzung zu seiner Erfahrung geschildert, wo er schon meinte, joa, ist was anderes als Bahn so, also was das so hinten raus mit der Muskulatur macht etc. Und ich meine, zum Einstieg der 2:10 ist natürlich absolut grundsolide. Wir dürfen auch nicht vergessen, er hat natürlich nicht zuletzt ja auch auf der Bahn auch eine Menge Geschwindigkeit in den Beinen mit, ich glaube, 27, 30 muss es sein, 37, 30er Zeit, die sicherlich jetzt mal davon ausgehend, dass er das Marathontraining körperlich gut verkraftet, auch für die Zukunft noch einiges hoffen lässt. Mein Marathonteam Berlin-Kollege Johannes Motschmann hatte leider ein paar Schwierigkeiten, der konnte das Rennen nicht beenden und ja, auch Laura Hottenrott, die vor einigen Wochen noch bei uns zu Gast war, musste leider das Rennen vorzeitig aufgeben. Diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, dass sie ja auch eigentlich bei uns im Podcast gesagt hatte, Frankfurt wird ihr Saisonabschluss als Heimrennen sozusagen, hat sich aber dann offensichtlich ja im Nachgang so gut gefühlt, dass sie sich da nochmal an die Startlinie stellen wollte. Aber wie man da auch sieht, wir sind alle nur Menschen und ja, das braucht halt für einen guten Marathon dann auch immer den perfekten Tag und genau, von dem her ist das nicht immer allen vergönnt. Umso mehr sollte man natürlich wertschätzen, wenn es dann mal so ist und alles passt. Und ich glaube, diejenigen, die da jetzt so abliefern konnten, aus deutscher Sicht natürlich allen voran Samuel Fitwi und Richard Ringer, die werden das, glaube ich, auch so einordnen können. Und ich hoffe, die genießen das auch noch ein bisschen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht mit dem Gedanken, das ist auch so ein Ding, wo man als Sportler gerne zu neigt, dass man gedanklich jetzt schon wieder an den Trainingsplanungen für das Frühjahr 2025 ist, wo ich mir denke, dass wenn alles so gut funktioniert hat in eurer Vorbereitung, also und Richard beispielsweise ja auch wieder in Kenia gewesen mit seiner Frau, mit Nana Ina Power, die dann ja zusammen da trainiert haben und so, also da, wenn da alles passt in deiner Vorbereitung und du das auch einfahren kannst, was du dir vornimmst, das ist schon dann besonders im Marathon und das darf man dann auch ein bisschen genießen und zelebrieren.
Ja, ja, absolut. Das ist schon so. Gleichzeitig haben wir ja die Ernennung der Läuferin und des Läufers des Jahres gehabt.
Stimmt,
ja,
stimmt.
Das waren Gesa Krause und Amanda Petros. Und praktisch, das war an dem Wochenende, ja. Es war jetzt am letzten Wochenende, war die Verleihung, ja. Da zeigt sich ja, dass wir doch jetzt inzwischen so eine Breite, ja, auch in also mindestens europäischen, wenn nicht sogar im Weltstandard haben, dass das schon jetzt Spaß, also ich habe schon Spaß daran, wenn ich an die Frühjahrsmarathon oder die Marathons im nächsten Jahr denke. Ja, also das muss ich schon sagen. Also ich möchte absolut. Die jetzt alle zusammen, ich möchte die alle zusammen an der Startlinie stehen sehen. Ja,
das ist natürlich ein Traumszenario. Ich fürchte, das wird uns nicht vergönnt.
Ja, ich weiß, also das, aber ist ja egal. Deshalb will ich das trotzdem. So. Und ne, ja. Nicht vergessen, auch Gesa wird ja mindestens mindestens sehr ernsthaft versuchen, auf der Straße sich zu präsentieren.
Ja.
Hat ja gesagt, dass die Bahnkarriere damit nicht zwingend vollkommen ad acta gelegt ist, aber auch da die letzten Social Media Eindrücke, ja, das ist Social Media, alles klar, ja, aber sie ist da ja doch sehr frequent und sehr, sehr offen halt auch. Und da ging es wohl gut voran, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also ich meine, da werden sehr viele sehr gespannt sein, wenn Gesa sich jetzt nicht so wie in der Vergangenheit, ist sie ja hin und wieder mal bei so Laufen eingetreten, aber ja aus ihrem normalen Training heraus. Ja. Wenn sie so ein Ding mal vorbereitet, dann bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Ne? Also erstmal Halbmarathon, ja, weil ich glaube, da ist sicher erstmal so ein Fokus drauf, da mal zu gucken, was es geschlagen hat. Und sicher auch in Richtung 10.000 Meter, also ich meine, mit ihrer Grundgeschwindigkeit ist sie ja mit 100%iger Sicherheit auch über 10 Kilometer auf der Straße sehr konkurrenzfähig. Das ist ja gar keine Frage. Warte eine Menge auf uns, ne?
Ja, davon ist auszugehen. Gesa, ich überlege gerade, deswegen, wir sind schon mal gemeinsam einen Halbmarathon gelaufen, also das war aber schon, ist schon lange her. Bestimmt schon 2018, würde ich mal sagen, in Berlin. Ich glaube, das war ihr Halbmarathon-Debüt sogar.
Okay. Ich habe gerade, wo seid ihr zusammen? Ich hätte jetzt wirklich stark nachdenken müssen, ja.
Und da war sie auch, das ist jetzt, soll ich das parallel mal bei World Athletics nachschauen, bestimmt ist das da noch hinterlegt. Ich glaube, dass die eine 1:12 oder so
gelaufen ist. Ja, schau noch mal rein. Ich habe Gesa einmal auf der Straße erlebt und zwar gegen Anne Haug. Das war so ein Staffelding in Frankfurt da um die, also es war auch in der Pandemiezeit ums Stadion rum. Ja, und da ist sie auch, hat sie einfach entspannt mal gesagt, jo, mach ich. Es gab nicht viele Wettkämpfe in der Zeit, die man überhaupt machen konnte, ne?
Total. Also, sie ist auf jeden Fall schon mal Nicht mal Halbmarathon gelaufen. Nee, doch, Quatsch, ich habe es gefunden. 1:12:16 und es war tatsächlich 2018 in Berlin.
Und da war sie vor dir, ne?
Ja, ja, halbe Stunde. Nee, ja, knapp war ich noch davor im Ziel, aber die...
Habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt.
Genau, da ist sie mit, ich glaube, Katar war auch dabei. Also da hatten die wohl in der Trainingsgruppe beschlossen, wir machen jetzt zum, klar, für Katar damals natürlich schon ein anderer Schwerpunkt, aber wir machen jetzt einen Trip nach Berlin und für Gesa sozusagen vor der, naja, wie soll ich sagen, vielleicht als Grundlagenausdauertest, was auch immer, bevor die Bahnsaison so in die Vollen geht, läuft Gesa da mal mit und das war damals schon ziemlich gut, muss man sagen.
Ja, spannend, gar keine Frage. Sag mal, du warst jetzt Trail laufen die ganze Zeit, habe ich gesehen.
Ja, ich hatte Besuch aus Hamburg hier bei mir die letzten Tage. Liebe Grüße an dich, Tim Tomczak hier. Wer übrigens, weil wir später noch auf weihnachtliche Läufe kommen wollen, ich überlege gerade, reicht das noch? Wir kommen raus am Nikolaus. Doch, das reicht, glaube ich, noch. Habe ich einen Geheimtipp für euch, ja, alle die aus dem Ballungsraum Hamburg kommen, machen wir gleich mal hier Werbung spontan. Meldet euch beim Winsener Adventscross an. Winsen an der Luhe ist vor den Toren von Hamburg südlich gelegen. Ganz rühriger, familiärer Ausrichter, das ist nämlich die LG Nordheide. Und jetzt haltet euch fest, die haben damals keine Kosten und Mühen gescheut, mich nach Rio zu verpflichten, dass ich da starte und knapp die Langstrecke gewinnen konnte. Das ist natürlich nur auf Basis dessen entstanden, dass Tim uns eingeladen hat und gesagt hat, hey, komm doch an dem Wochenende, können Felix und du auch direkt mal dort starten. Ganz coole Veranstaltung, klein, aber fein, wie gesagt, vor den Toren von Hamburg. Und der war jetzt ein paar Tage hier, haben natürlich auch Felix besucht und hier so ein bisschen die Regensburger Gegend überwiegend auf Trails und schönen Waldwegen unsicher gemacht. Und ja, einer war auch ein bisschen länger, der war am Dienstag. Ich bin schon die Woche so mit den Wochentagen durcheinander. Dienstag sind wir mal gute 20 Kilometer gelaufen, die aber auch aufgrund der Bodenbeschaffenheiten, ich sag mal, es war eher ein Run and Hike. Also man musste manche Passagen einfach, weil es nicht anders ging, auch nicht mit Trailschuhen, musste man auch marschieren, weil zwei Umstände zusammengekommen sind. Punkt 1, wir hatten davor sehr kühle Temperaturen, dann wurde es plötzlich 5, 6 Grad und es hat die Nacht durchgeregnet. Schon mal zwei Faktoren, die trailige Gegenden im Wald etwas aufweichen. Und der zweite Punkt ist...
So ein Wetter kennt man ja hier gar nicht.
Nee, in Köln natürlich nicht. Dass da Holz gemacht wurde offensichtlich in der Phase auch davor. Das heißt, wenn die dann mit schwerem Gerät durchgefahren sind, war schon knöcheltief teilweise und laufen nicht so drin. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten erstaunlicherweise großartiges Wetter, losgelaufen im bekannten Regensburger Nebel. Und dann ist das so aufgerissen und war Bilderbuchwetter zum Laufen. War richtig, richtig schön.
Aber ich habe Blut gesehen.
Ja, ich habe es dann auch geschafft und zwar in einer Passage, das hätte auch übel ausgehen können, das habe ich Barbara mal lieber noch nicht erzählt, also die kannte die Story, ich habe jetzt aber nicht
liebe Barbara,
ja, nicht so spezifisch.
Jetzt erfährst du die Abenteuer des Philipp P. von dieser Woche.
Ja, das sind so Sachen, wo du denkst, haben wir nochmal Glück gehabt. Okay. Nee, wir sind natürlich auch, weil ich ihm ein paar schöne Aussichtspunkte zeigen wollte, ab und an mal die Uhr kurz abgestoppt, das war ja kein Wettkampf und dann haben wir mal hier und da die Aussicht genossen und wir sind auch, also die Locals werden sich auskennen, auch als Brunnen haben wir passiert und dann gibt's dahinter sehr schönen Jurasteig mit Jurafelsen etc. und so weiter, total toll zu laufen, geile Aussicht auf das Labertal und da gibt's auch ein, ja, sagen wir mal Gipfelkreuzmäßig so, dann haben wir natürlich gesagt, diesen kleinen Vorsatz, Felsvorsatz, wo das drauf gebaut ist. Da steigen wir natürlich kurz hoch, muss man natürlich machen, klar. Soweit, so gut. Was nicht ganz optimal war, ist beim Runtergehen, wir sind natürlich nicht gerannt, sondern da kurz hoch gestiegen. Das sind natürlich teilweise spitze Felsen, aber auch teilweise sehr witterungsbedingt abgetragene, speckige, runde Passagen.
Abgewetzt.
Und unsere Schuhe, abgewetzt ist ein gutes Wort dafür, genau. Unsere Schuhe, ich hatte natürlich, übrigens auch richtig geile Schuhe, machen wir gleich mal noch Werbung für einen neuen Adidas-Schuh. Wer jemand das unter den Christbaum möchte, es gibt ja schon länger, ich glaube seit einem guten Jahr, davor hatten es nur die Profis, einen Carbon-Schuh für Trails. Und ich habe jetzt wirklich lange gedacht, ach komm Philipp, du hast so viele Schuhe, das brauchst du das? Nee, brauchst du natürlich nicht. Aber ich habe jetzt auch gleich, bestell mir mal. Und natürlich hat hier gleich an. Und
warum wusste ich, dass es so aussehen würde?
So ein geiler Schuh, Leute. Also das ist auch lange nicht mehr so gewesen, dass ich mich selber überrascht habe, wo ich dachte, Alter, ist der Schuh geil. Und auch jetzt für die Winterzeit, glaube ich, wenn es Schnee hat, kann ich mir auch vorstellen, weil der hat eine trailige Sohle, also Profil, ist aber so ein bisschen wie ein Pro 3, Pro 4 vorgebogen und hat eine Carbonsohle, aber du stehst trotzdem jetzt nicht wackelig da drin, also auch auf Wurzel. Das ist wirklich die perfekte Symbiose. Also Shoutout an euch, da bin ich nicht ganz so tief drin, wer die Trailschuhe gerade bei Adidas entwickelt. Dieser Schuh macht Bock und du kannst ihn trotzdem auch auf Asphalt laufen und das ist da nicht nervig, sondern es ist irgendwo, der heißt Adidas Terrex Agravic Speed Ultra. Ist nicht ganz günstig, aber vielleicht gibt es ja jetzt vor Weihnachten da noch ein Angebot, weil ich glaube, es kommen im nächsten Jahr mindestens mal neue Farben raus, vielleicht ja auch ein Update, das weiß ich jetzt nicht. Geiler, geiler Schuh für Trails, wahrscheinlich auch für Winterläufe. Naja, jedenfalls diesen Schuh hatte ich an, nur aufgrund der vorangegangenen Schilderungen, wie meistens die Bodenverhältnisse waren, das beste Profil hilft halt irgendwann nicht mehr so viel, wenn kein Profil mehr erkennbar ist, weil sich sehr zäher Lehm da reinsetzt sozusagen. Und das war der Fall beim Hochklettern, habe ich das nicht so, also man hält sich am Felsen fest, zieht sich da schnell hoch. Beim Runtergehen habe ich natürlich auch versucht festzuhalten, aber ich musste ja einen Fuß mal irgendwo unten setzen und das ging so schnell, wie es dir den Fuß weggezogen hat, dann versuchst du ja noch an der Felswand so dich irgendwo zu greifen. Dann lag ich dann relativ schnell da. Merk auch heute, muss ich sagen, seit dem Lauf am Dienstag, so die rechte eine Rippe fühlt sich auch nicht geil an, weil ich glaube, ich bin so ein bisschen seitlich da drauf gefallen. Und so bei Erschütterung habe ich gemerkt, hatte sonst noch nie Probleme mit Rippen. Laufen gestern zum Beispiel, irgendwie nicht so geil. Und naja, sagen wir mal so, wie das halt ist bei so Gipfelkreuzen. Es gibt eine Seite, da wäre es noch schlechter, wenn man runtergefallen wäre. Insofern will ich mich jetzt nicht wegen der Hand beschweren. Und hab da, glaube ich, eher Glück gehabt.
Was hast du erzählt, als du nach Hause kamst? War Barbara nicht da, zum Glück hast du schnell die
Seite. Ich dachte, okay, ein bisschen hier Drama in der Story. Auf Insta kann man ja mal posten. Dann kam natürlich auch unmittelbar, ich habe das Handy in meinem Laufgürtel hinten drin gehabt, habe ich schon gehört. Ping, ping, ping. Dann schon Barbara, was machst du? Habe ich nur geschrieben. Ja, nichts passiert. Gehört dazu beim Traillaufen. Man fällt auch mal hin. Das ist ja halt die Bodenverhältnisse so. Hab das dann aber auch nicht weiter ausgeführt, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist der restliche Teil der Story. Also so gesehen, ja,
hätte
schlechter ausgehen können.
Trägt man beim Traillaufen Handschuhe? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Würde das nicht bei solchen Sachen helfen? Also ich meine, ja. Es gibt ja, also wahrscheinlich würden ja richtige Trailläufer mit Stücken da hochlaufen, oder?
Ich also glaube, das hängt immer stark davon ab, was du vorhast. Also wenn es jetzt natürlich
krass ist. Wir sind hier schon wieder im kompletten Ahnungslosbereich.
Ja, also ich versuche das jetzt auch als Laie einzuordnen. Also ich glaube, man nimmt Stöcke erst dann üblicherweise mit, wenn es jetzt wirklich krasse Steigungen sind.
Und ja, lange. Aber du sagtest ja, ihr hättet Passagen gehabt, wo ihr gehiked seid. Und wenn halt glitschiger irgendwie Untergrund, dann kann das natürlich schon helfen, logischerweise.
Ja, wobei ich würde sagen, in dem Zusammenhang mit den 20 Kilometern, Passagen, wo du wirklich an dich auch mal einen Felsen festhältst oder sowas, oder wo das so steil ist, dass so Stöcke helfen, das ist dann schon eher so bei 10% oder 15% von der Gesamtlaufstrecke. Okay. Dann musst du die Dinge halt immer mitschleppen. Und ja, ich denke mir jetzt, ist ja kein Wettkampf auch, also dann gehe ich halt ein Stück oder so, wenn es gar nicht geht.
Ja, und so und
Wunden, ich hatte Handschuhe dabei. Ich hatte
die so
dabei.
Wunden, aber ich hab's die adeln ja auch. Ne? Ach, die hattest du ausgezogen.
Ah, ja, okay. Ja, weil es mir irgendwann zu warm war dann. Es ist ja, dann durch die Sonne ist dann warm geworden. Beim Loslaufen mit 2-3 Grad habe ich gedacht, ja, ist noch ganz angenehm. Und dann habe ich die natürlich auch in den Laufgürtel irgendwann gesteckt, weil ich dachte, nee, jetzt wird's mir zu warm sonst. Und so da zu dem Zeitpunkt natürlich dann ausgehabt. Ja. Naja, passiert. Ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ist jetzt kein Drama. Aber braucht man nicht, aber kann passieren.
Ja, happens, ne? It's life. Ja.
So ist das.
Gut, mein Lieber, dann kommen wir mal zu Valencia. Ja,
da müssen wir nämlich noch eine gute Nachricht verbreiten.
Genau.
Das wolltest du eh machen.
Ja, weil wir hatten ja die Spendenaktion, die haben wir noch nicht aufgelöst.
Genau,
da haben wir richtig. Letzte Woche, ja, da war es noch nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Ja, also auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Dass wir das Ganze gemeinsam mit euch auf die Reihe bekommen haben. Am Ende haben wir ein bisschen aufgerundet. Wir sind bei 1.500 Euro gelandet. Das ist einfach super.
Genau, und hier auch nochmal großes Shoutout an Florian Neu. der ja nicht nur begeisterter Ausdauersportler ist, sondern auch bei unserem Partner Olymp arbeitet und der mit dieser Idee ja auf uns zugekommen ist. Ich finde es cool, dass er das ja dann in Eigenregie so spontan umgesetzt hat und aufgesetzt hat und ich finde es auch großartig, dass so viele von euch sich daran beteiligt haben. Er hat das dann selber nochmal aufgerundet auf die avisierten 1500 Euro und da hatte er uns auch geschrieben, dass er diese Woche eben mit der Diakonie Katastrophenhilfe in Berlin telefoniert hat und das Geld dann auch dort hinspenden wird. Ich mache den Link zur Diakonie Katastrophenhilfe mal noch in die Shownotes mit rein. Also wer sich das mal anschauen möchte, was die so machen und wie die arbeiten, der kann das tun.
Ja, und wir hatten ja gesagt, wer von euch dort gestartet ist und uns erzählen mag, wie das Ganze da abgelaufen ist, unter der ja doch sehr besonderen Vorgeschichte, die dort leider zu katastrophalen Verhältnissen geführt hat. Wir haben ein paar Rückmeldungen dazu bekommen. Janka erzählt uns das gleich ausführlich, sehr eindrücklich, wie ich finde. Ich möchte aber noch kurz Dietmar aus Murnau erwähnen und da einen kleinen Teil seiner Schilderung vorlesen, der jetzt nicht Parallelen zu den Schilderungen von Janka gleich aufweist. Erstmal vielen Dank natürlich, Dietmar, für deine auch sehr ausführliche Schilderung. Ja, ich starte mal bei Sonstiges. Ja, der Marathon selber ist natürlich genial vom Zeitpunkt im Jahr, Klima, Strecke und so weiter. Die Elite startet 8.15 Uhr, die Age-Gruppe also bei seiner Gruppe 9.15 Uhr. Alles toppi. Für mich selber war es erst der zweite Marathon, den ich in meiner Wunschzeit sub 4 Stunden finishen konnte. Damit war ich bester Deutscher in meiner Altersklasse, nämlich M65, was ja unsere Elite nicht ganz geschafft hat. Smiley, Smiley. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Erstmal herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Das ist natürlich sehr stark. Ansonsten 81. von 209, aber vielleicht was für Ralf. Meine ambitionierte Laufkarriere hat erst mit 60 begonnen und macht viel Spaß. Lieber Dietmar, nein. Aber herzlichen Dank für deine Zuschrift und super cool, dass das erstens so entspannt für dich gelaufen ist und für deine Rückmeldung. Ja, ja, und dann kommen wir zu Janka Bolle, die uns geschrieben hat und sehr kurzfristig in der Lage und bereit war, mit uns heute Morgen zu sprechen. Und sie hat als Hintergrund auch eine Triathlon-Karriere, eigentlich Langdistanz-Triathletin. Und ähnlich wie der ein oder andere, den Marathon in Valencia schon in der Jahresplanung als Saisonabschluss auf dem Schirm. Mit ein paar Fragezeichen vorher, nachher, zwischendurch und mit sehr schönen Schilderungen. Das Gespräch hört ihr jetzt. Viel Spaß.
So, und da ist sie auch schon frühmorgendlich heute bei uns zu Gast. Das wissen wir als extra Effort sozusagen extrem zu schätzen. Herzlich willkommen bei uns, Janka Bolley, am Wochenende gestartet, am Sonntag beim, ich sag jetzt fast schon sagenumwobenen Valencia-Marathon, weil es gefühlt Jahr für Jahr Spitzenleistungen regnet und das nicht nur im Top-Bereich, sondern man muss auch mal den Blick weiter nach hinten richten. Auch eine Dame, die bei uns kürzlich zu Gast war, ist dort wieder extrem konstant ihren Marathon gelaufen, muss man ja sagen. Also das zieht sich ja durch bis in den ambitionierten Amateurbereich, dass Valencia inzwischen, glaube ich, the place to be ist, wenn man vorhat, schnell Marathon zu laufen. Und wir freuen uns heute sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Janka, wie geht's denn dir heute so eine halbe Woche nach dem Marathon?
Moin, moin erstmal. Ja, wie man ein bisschen hört, ich bin ein bisschen verschnupft. Also ich habe das typische Open Window abbekommen nach dem Marathon und bin ein bisschen erkältet nach Hause gekommen. Aber ansonsten geht's mir muskulär extrem gut. Also habe ich nicht erwartet. Ich musste nicht rückwärts die Treppen runterlaufen wie nach meinem letzten Marathon. Von daher alles fein, bis auf den leichten Schnupfen, den ich mir eingefangen habe. Sonst ist alles top heute.
Ja, Philipp hat das ja schon gesagt, das war ja in vielerlei Hinsicht ein besonderer Marathon. Nimm du uns erstmal mit, was du so normalerweise machst, oder du machst normalerweise Triathlon, das haben wir schon gesagt.
Genau.
Und wie kommt man dann, also jetzt bin ich ja wieder im vollkommen ahnungslosen Modus, dann noch darauf, die Saison abzuschließen mit einem fröhlichen Marathon. Nee, aber erstmal so die Grundvoraussetzung, was war deine Planung mit Valencia, ja, und was waren dann deine Gedanken die Wochen davor?
Ja, genau. Ich komme eigentlich aus dem Triathlon. Ich mache Langdistanz-Triathlon und dort läuft man den Marathon wohlbekanntlich meistens ein bisschen langsamer. Und letztes Jahr hatte ich mich für den Köln-Marathon angemeldet und wollte einfach mal so die meine Grenze von sub 3:30 schaffen. Das hat nicht funktioniert, aus diversen Gründen. Naja, und dann habe ich mit Freunden gesprochen, die haben gesagt, melde dich bei Valencia an. Es ist zwar recht spät im Jahr, aber super schnell, super gut für Bestzeiten. Macht sehr viel Spaß, super Stimmung am Start und auch an der Strecke. Nicht so überfüllt oder noch nicht so überfüllt und melde dich da an. Ja, da habe ich das gemacht. Habe meine Langdistanz gemacht, habe dann die Motivation versucht, weiter hochzuhalten bis Valencia. Das war gar nicht so einfach in dem ganzen Regen, in dem ich trainiert habe. Und ja, meine Motivation für Valencia war dann, sub 3:30 zu schaffen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Bin mit einer 3:19 sehr zufrieden und ja, ist der Stimmung auch zu danken, die man in Valencia erlebt. Genau. Ja, meine Gedanken vor Valencia, ich war mir ein bisschen unsicher, dadurch, dass La Dana da war und die ganze Region um die City herum überschwemmt war, war ich mir natürlich überhaupt nicht sicher, wird der Lauf stattfinden? Wenn ja, wie wird er stattfinden? Wie wird es organisiert sein? Wie viel wird man selber als Starter merken in der Stadt davon? Und als dann feststand, dass sie es stattfinden lassen, ich habe natürlich ganz normal weiter trainiert, also ich habe mich davon jetzt nicht abbringen lassen, habe ich mich extrem gefreut und bin hingeflogen, genau.
Jetzt muss man natürlich sagen, das hatten wir ja auch in den vergangenen Folgen ja beleuchtet, dass das für manche vielleicht ja schon, also sagen wir mal, eine Frage war, kann man das machen, kann man das nicht machen, eine Veranstaltung nach so einem Naturkatastrophenereignis, muss man sagen. Ist das richtig, einerseits dann so ein Sportevent wie gewohnt durchzuziehen, andererseits ja vielleicht aber auch für die Region ein Signal, vielleicht auch für die Menschen vor Ort irgendwo ein bisschen, wie soll ich sagen, zurück zur Routine und das, wo man ja in der Vergangenheit auch extrem bekannt war dafür. Also ich bin auch einmal bislang nur in Valencia gelaufen, ich habe das auch als extrem, also die Stadt ist natürlich sowieso toll, aber auch als stimmungsvoll empfunden, obwohl das damals in Pandemiezeiten war. Wie hast du das so wahrgenommen? Also auch das Drumherum, ne? Nicht nur jetzt an der Strecke selber, sondern das geht ja schon vor, du kommst ja irgendwann mal in Valencia am Flughafen an.
Genau, also für mich hat sich auch erst die Frage gestellt, fühle ich mich wohl damit zu starten? Ich habe mich schlussendlich dafür entschieden zu starten, weil ich für mich persönlich beschlossen habe, dass es der Region an sich nichts bringt, wenn ich nicht hinfliege. Und dass ja auch die ganzen Einnahmen dann verloren gehen und das ist ja auch nicht unerheblich. Das muss natürlich jeder für sich persönlich entscheiden, aber ich habe dann für mich beschlossen, ich fliege runter. Ich muss sagen, ich habe das am Anfang gar nicht wahrgenommen, dass irgendwas passiert ist. Also wir sind ganz normal angekommen, zur Unterkunft gefahren und direkt in der Innenstadt, dort wo mein Airbnb war, da habe ich es dann gemerkt, weil an vielen Hauswänden waren Bilder aufgehangen. Also von den ganzen Regionen, wo die von der Überschwemmung betroffen waren, wurde der Opfer gedenkt, standen verschiedene Plakate mit sehr viel spanischem Text. Ich konnte nicht alles verstehen, aber es war eigentlich, also der Tonus war immer darauf aufmerksam machen, was hier passiert ist, was es für Opfer gegeben hat. Und in vielen Cafés und Restaurants auch in der Innenstadt standen überall Spendenboxen, dass man dort eben supporten und unterstützen kann. In Summe hatte ich den Eindruck, dass sehr sensibel auch mit dem Thema umgegangen wird. Also es wird an vielen Stellen darauf aufmerksam gemacht, dass die Touristen, die kommen, das eben nicht vergessen und auch ja, Gutes tun können, indem sie dann auch spenden. Ansonsten, die Öffis sind nicht ganz so regelmäßig gefahren. Also es gab die Tram, die ist nicht in die Außengebiete gefahren. Ich vermute mal, weil die Gleise dort vielleicht teilweise noch nicht wiederhergestellt waren. Aber das war auch so mit das Einzige, was ich drumherum wahrgenommen habe, was noch nicht wieder funktioniert hat. Ansonsten hat man in der Innenstadt recht wenig gemerkt. Genau. Und
gab es dazu schon einen Austausch mit anderen Leuten, die da waren? Also dass ihr gesagt habt, oh, guck mal, da passiert jetzt doch etwas oder warum bist du jetzt hier oder so? Wie war der Austausch vorher?
Also der Austausch vorher unter meinen Lauffreunden war eher, dass wir gesagt haben, ne, wir wollen auf jeden Fall hin und an den Start gehen. Ich kannte jetzt keinen, der nicht runtergeflogen ist. Und die, die letztes Jahr gestartet sind und dieses Jahr auch wieder runtergeflogen sind, mit denen habe ich gesprochen und die haben gesagt, sie merken eigentlich bis auf die Sachen, die ich jetzt schon genannt habe, gar keinen Unterschied. Die haben auch an der Strecke wenig Unterschied gemerkt, in der ganzen Orga vorher, in der Kommunikation vorher und wie viele Helfer da waren, da gab es gar keinen Unterschied. Also der war organisiert wie immer. Was man natürlich gemerkt hat, ist Social Media, der Marathon an sich hat es ja schon kommuniziert. Die Videos vorher waren auf Ladana bezogen und das muss ich sagen, war richtig schön auch. Vor jedem Startblock, also es war egal welcher Startblock, wurde eine Art Hymne gespielt zu Gedenken der Opfer. Und jeder Starter hat dieses Herzsymbol gemacht, was vorher auch über Social Media vom Marathon verbreitet worden ist, in Gedenken an die Opfer. Und das hat nochmal eine ganz besondere Stimmung halt mitgenommen. Also man ist gestartet mit dieser Stimmung, wofür man jetzt läuft, warum man jetzt läuft, dass das jetzt was ganz Besonderes ist vor Ort und nach dieser Umweltkatastrophe. Und viele an der Strecke hatten die valencianische Flagge mit schwarzen Schleifen. Also da hat man schon gemerkt, dass auch die Supporter natürlich daran erinnern wollen, was da passiert ist.
Ja, das klingt ja vor allen Dingen so, dass das wirklich auch sensibel angegangen worden ist. Ja. Wir haben ja die Kommunikation, die ihr ja als Starterinnen und Starter alle bekommen habt, auch aus der Community zugeschickt bekommen. Also das war ja immer so, dass sie gesagt haben, wir versuchen es, wir wollen das hinkriegen und so weiter, das ist ja klar. Normalerweise ist ja so eine ausgelassene Stimmung, Klammer auf, verstehe ich auch nicht, aber Klammer zu, aber normalerweise ist ja an so einer Startlinie eine ausgelassene Stimmung, eine freudige Stimmung, auch dass man dann sicher jubelnd losläuft und so. War das dann nach diesem eher besinnlichen kleinen Intermezzo jeweils vor den Startwellen anders?
Also ich würde sagen, es war eine Mischung aus Vorfreude und gerade von denen, die, glaube ich, vor Ort kamen, auch eine Traurigkeit. Also ich habe schon einige am Start gesehen, als die Hymne gelaufen ist und das Herzsymbol kam, die schon auch ein paar Tränchen verdrückt haben. Also das war wirklich so eine, ich kann es schwer beschreiben, also es war nicht eine tiefe Traurigkeit oder so, aber es war schon so dieses Berührtsein, ne? Emotional berührt sein. Das hat man als Läufer schon mitgenommen, neben der ganzen Vorfreude und dem was einem da jetzt voransteht. Das hat man schon gemerkt. Ich glaube, das war schon anders. Also dieses Gejubele vorm Start mit Hände hochreißen und losrennen, das gab es so nicht. Das war eher so als Endszene war es dieses Herzsymbol und dann ist der Startschuss gefallen und dann ist man losgelaufen. Ja, das war schon ein bisschen anders, ja.
Aber das klingt für mich ja eigentlich wirklich nach einer von beiden Seiten, ne? Also einerseits von der Veranstalterseite, aber auch von der Teilnehmerseite nach einem sehr, bewussten, verantwortungsvollen Umgang mit der Vorsituation sozusagen. Also ich bin da übrigens total bei dir. Wenn das jetzt nicht unmittelbar, also die Ausrichtung des Events im Stadtgebiet irgendwie Nacharbeiten etc. dieser Naturkatastrophe zuwiderläuft, sehe ich das nämlich genauso wie du. Ich glaube, wenn das Event abgesagt wird, unabhängig jetzt vom wirtschaftlichen Schaden bei den Veranstaltern, ist das natürlich auch für die gesamte Region, glaube ich, dann ein wirtschaftlicher Schaden, weil natürlich extrem viele Menschen ja nicht nur aus Spanien kommen, sondern natürlich auch aus dem Ausland und dementsprechend natürlich auch irgendwo in Unterkünften, Airbnbs, Hotels etc. Absteigen und vielleicht da ja auch ein paar Tage sogar bleiben und anhängen. Es gelingt trotzdem oft nicht gut, wenn ein kommerzieller Veranstalter, kein Bashing, aber wir haben ja schon auch hier ab und an über einen großen Triathlon-Veranstalter gesprochen, der mit manchen kritischen Situationen hätte vielleicht auch besser umgehen müssen. Und das ist aber ja offensichtlich in Valencia gelungen. Also dieser gegenseitige Respekt einerseits der Veranstalter vor ihrem Event, aber auch vor der Stadt, aus der sie kommen oder für die sie das ja irgendwie auch ausrichten und gleichzeitig auch alle Teilnehmenden offensichtlich in ähnlicher Manier. Das ist natürlich dann schon schön zu sehen, dass das ja funktionieren kann. Also dass das jeder für sich auch, egal ob er jetzt den Marathon an sich genießen möchte oder vielleicht auch irgendwie Zeitziele verfolgt, dementsprechend so machen kann. Sicherlich die Vorfreude oder die, nennen wir es mal, unbeschwerte Ausgelassenheit vor so einem Rennen nicht so vorhanden ist wie sonst, aber man natürlich trotzdem sich freuen kann über den geschafften Marathon, über die wie soll ich sagen, also es wäre irgendwie fehl am Platze, wenn keine Freude in diesem Event entstehen darf, weil natürlich, wenn jemand irgendwie das trotzdem als schönes Erlebnis empfindet oder eine tolle Zeit läuft, finde ich es natürlich auch schön, wenn er zum Ausdruck bringen kann, dass ihm das irgendwie gefallen hat. Das finde ich eigentlich schön.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch, man hatte auch die Option, so eine Startnummer 0 zu erwerben, über die man spenden kann. Und für jeden, der ins Ziel läuft, wurde auch nochmal gespendet. Also das ist es auf jeden Fall, hatte man das natürlich auch im Hinterkopf, als man gestartet ist. Ne? Dass man sagt, okay, wenn ich ins Ziel komme, wird nochmal gespendet. Ich kann mir diese Startnummer Zero kaufen und spenden. Ich kann hier vor Ort spenden. Es gab verschiedene Aktionen. Ja.
Das ist sicher nochmal spannend, auch zu hören. Das wird ja wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, was dann da tatsächlich zustande gekommen ist. Der Hauptsponsor ist ja eine sehr große, sehr potente, also finanziell sehr potente Kette, die das sicher halt auch dann entsprechend stützen können und auch noch aufpolstern können, das ist ja klar. Die Vergleiche hingen ja sowieso immer. Also ich glaube, dass die Situation beim Ironman Hamburg damals mit dem schlimmen Motorradunfall sicher auch ganz anders war, weil das ja unmittelbar im Rennen Teilnehmer des Rennens waren. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Dann hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ich war ja bei dem Marathon in New York nach 9/11. Das war ja nur 3 Monate danach. Das war ja nochmal ein ganz anderer Cut halt in die Stadt rein, halt auch ja sicher auch in das Bewusstsein der Menschen und in das Leben in New York. Und da haben wir halt auch natürlich überlegt, ist das jetzt richtig, das zu machen oder falsch, das zu machen? Aber ich denke auch, das war ja ein terroristischer Anschlag, eine ganz andere Geschichte als jetzt von einem außergewöhnlichen Wetterereignis ausgelöste Katastrophe. Aber die Unzufriedenheit mit den Leuten, die verantwortlich waren, mit Politikern, mit der Wettervorhersage und so weiter, die hat ja da jetzt auch noch einen Nachklang, ja, in Spanien ja ganz krass. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Ahrtal-Katastrophe, ja, dass halt zwar ein Wetterereignis es auslöst, aber letztlich dann doch Menschen schlimme Fehler gemacht haben. Und ich glaube auch, dass Sport natürlich da so ein Mittel sein kann. Ne? Klar, man ist immer auf der anderen Seite, die Leute, die so nichts mit Sport zu tun haben, die sagen immer, ja, ihr wollt halt einfach immer weitermachen. Ja, weil der Sport oft dann so als überflüssig oder nicht wichtig bezeichnet wird, ja, so als Freizeit halt, ja. Das ist dann auch schwierig, wenn ein Veranstalter einfach komplett umswitchen würde und sagen würde, so, jetzt machen wir unser Ding hier und fertig. Ne? Und wenn man dann wirklich gute Wege findet und gute Ideen da halt einbaut, um so eine Verschränkung herzustellen, dann ist das schon auch außergewöhnlich. Das ist ja gar keine Frage. Und je mehr Schlagzeilen du machst mit deinem Ereignis, natürlich jetzt auch wieder mit den herausragenden Leistungen und so weiter, ja, das schwappt natürlich dann jetzt auch wieder in die Welt logischerweise, ja, und deshalb fanden wir es ja so spannend, mit dir zu sprechen, weil wir waren alle nicht da, ja, und am Ende siehst du dann doch nur eine Ergebnisliste, ja, und hast gar kein Gefühl, was halt da los war und was da passiert ist, ne. Wie hat sich das im Laufe der unmenschlich langen 42 Kilometer dann denn entwickelt?
Also ich habe mir sagen lassen tatsächlich, dass ein bisschen weniger Leute an der Strecke waren wie die letzten Jahre. Also daran muss man es wohl schon gemerkt haben, wenn man öfter dort gestartet ist, dass einige Stellen einfach recht leer waren. Ich persönlich habe das nicht gemerkt, weil ich keinen Vergleich hatte und für mich war die Stimmung trotzdem super. Also ich habe es auch gar nicht, es gab genug Verpflegungsstationen, genug Helfer. Also ich habe es eigentlich wirklich gar nicht gemerkt während des ganzen Marathons. Und gerade in der Innenstadt war es richtig, richtig, richtig voll und die Stimmung auch sehr gut. Und was ich unglaublich schön fand, war, dass man schon gemerkt hat, dass diese positive Stimmung auch auf die Helfer übergeschlagen ist. Also es war schon so, dass alle sich total gefreut haben. Ich glaube schon, dass das sehr viel positive Energie auch der Region zurückgegeben hat für die Leute, die vor Ort waren und die auch an der Strecke standen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Gratulation von Helfern bekommen, als man diesen Marathon gefinisht hat. Und hast du super gemacht und hast du toll gemacht und ja, toll und wir halten alle zusammen. Also das habe ich, glaube ich, so noch nie erlebt. Auch das Anfeuern der Helfer an der Strecke war grandios. Und auch die ganzen Supporter, die aus der Innenstadt da waren, obwohl sie die valencianische Flagge mit dabei hatten, mit den schwarzen Schleifen, es war trotzdem Anfeuern pur. Und ich glaube wirklich, wenn es nicht vertretbar gewesen wäre, hätten sie es nicht gemacht. Und ich glaube schon, also ich hatte den Eindruck für mich persönlich, dass sehr viel positive Energie in dieser ganzen Stadt war. Auch am Tag danach. Also sind alle mit den Medaillen in der Stadt rumgelaufen. Für mich ein sehr ungewöhnliches Bild. Ich habe das so noch nie erlebt, dass irgendwie 90% der Starter, wenn sie im Café sitzen, wenn sie essen gehen, diese Medaille noch umhaben.
Ich glaub, dachte, das gehört so zu eurem Tribe dazu.
Ich finde das in Deutschland auch sehr ungewöhnlich. Also nicht, dass ich das, ich es bewerte. Ich fände das irgendwie auch cool, wenn man das so machen würde. Aber es ist in Deutschland irgendwie nicht so gelebte Praxis, sage ich jetzt mal. In den USA hört man ja schon durchaus, in New York beispielsweise habe ich das auch gesehen. Boston kenne ich die Erzählung von Felix, dass das wirklich ja auch so zelebriert wird am Tag danach. Medal Monday und so. Wusste das aber auch nicht, dass Valencia das teilweise auch gemacht wird, finde ich aber eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt.
Total, wenn man im Café saß, ich glaube, teilweise hat man Kaffee umsonst bekommen, manchmal auch irgendeinen Schnaps, den Namen von dem habe ich vergessen.
So kenne ich Valencia.
Da denkt sich Ralf, so Mensch, du, vielleicht doch mal einen Marathon laufen.
Genau, und also es war schon eine ganz besondere Stimmung. Ne? Also wir haben auch, natürlich hat man sich auch mit anderen Startern dann schnell, also man kam darüber schnell ins Gespräch. Wir haben auch über Ladana gesprochen. Manche waren auch in den Regionen, die betroffen waren, weil die Unterkunft in der Nähe war. Also wir haben auch schon drüber geredet. Aber ich in Summe würde ich sagen, alle waren sich einig, dass es super war, dass das Event trotzdem stattgefunden hat. Und wir hatten nicht den Eindruck, dass wir damit die Region jetzt komplett überlasten, überfordern und dass das alles dadurch nicht mehr funktioniert. Also der Eindruck ist gar nicht entstanden.
Lustig. So, soll ich euch jetzt mal einen kleinen Reisetipp für Valencia geben? Also einer, der sich so richtig lohnt. Ja. Ihr kennt ja alle die Fires. Kennt ihr nicht?
Nee.
Ja.
Nein.
Das ist im März in Valencia ein einwöchiges Fest, wo die ganze Stadt im Ausnahmezustand ist.
Das karnevalsmäßig ist so.
Ja, das ist, das würde es jetzt nicht ganz treffen. Das ist tatsächlich auch aus der katholischen Religion entwickelt, aber das hat jetzt nur Anwandlungen von Karneval. Also es gibt schon so Trachtenumzüge. Das ist aber wirklich ganz anders als Karneval. Hat jetzt da so direkt auch nicht so viel mit zu tun. Es ist auch später als Karneval, ne? Also es ist irgendwie Mitte, Ende März. Eine Woche lang. So grob der Tagesablauf, man versucht irgendwie einigermaßen den Vorabend zu verarbeiten, ja. Man wird morgens sehr früh mit Kanonenschlägen geweckt.
Um Gottes Willen.
In der Stadt mit Kanonenschlägen. Ja, dann versucht der ein oder andere ein paar Stündchen zu arbeiten, weil mittags findet dann bereits das erste große Feuerwerk auf einem der zentralen Plätze in der Altstadt statt. Und diese Feuerwerke sind jetzt nicht einfach, oh hurra, wir brennen Feuerwerk ab, sondern die Feuerwerker haben einen Wettbewerb und komponieren da praktisch Melodien, Songs, klassische Konzerte, ja, mit dem Abbrennen der Knallkörper und Raketen. Das ist schon mal relativ schräg, ja, weil es ja mittags ist. Also du hast ja jetzt nicht die Lichtereffekte am Himmel, sondern es ist halt einfach am helllichten Tag. Und dann fängt praktisch die Party an, ja. Und die läuft dann halt abends in diverse Trachtenumzüge in diesen jeweiligen Stadtteilen ab, aber es gibt halt auch so einen Zentralen dann später irgendwann. Und dann ist halt die ganze Woche Party, ja, und das endet dann wieder mit Kanonenschlägen mitten in der Nacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob um 12 oder um 1, aber relativ spät. Ja, da gibt es wieder Kanonenschläge, ja. Und dann versucht man wieder irgendwie 5-6 Stunden zu schlafen, dann kommen wieder die Kanonenschläge. Und das ist schon. Also das ist schon besonders. Und da ist die ganze Stadt, ja, also ne, klein, groß, jung, alt, alle auf den Beinen und sind da unterwegs.
Zu welcher Not Jahreszeit sich. Findet das statt?
Im März.
Ah, okay, ja. Gut. Ja. Check.
Warum war ich da? Richtig, weil natürlich der glorreiche FC Schalke 04 in seiner fantastischen Reise zum UEFA-Pokal, das ist schon eine Weile her, es war 1997. Ja,
ich sagen, da dürfen wir jetzt nicht auf den aktuellen Ist-Zustand schauen.
Nein. Jedenfalls auf dem Weg zum UEFA-Pokal haben sie auch in Valencia gewonnen.
Okay.
Und da sind wir da zufällig reingeraten. Ich hatte vorher keine Ahnung, dass es dieses Fest gibt. Ja, also jedenfalls Valencia außer der Laufveranstaltung, die ja jetzt auch in den letzten Jahren erst entstanden sind, auf jeden Fall ein fantastisches Reiseziel. Ja. Nimm uns nochmal mit, Marathon am Ende der Saison, Langdistanz, war dies Jahr, glaube ich, rot, wenn ich das richtig weiß. Ne?
Ja, genau, war rot.
Wievielter Marathon war das in diesem Jahr oder insgesamt?
Dann war es, also in diesem Jahr war es nur der zweite, insgesamt war es jetzt der fünfte. Ja.
Okay, genau. Aber davon waren zwei Langdistanzen oder drei Langdistanzen?
Genau, nee, zwei Langdistanzen, zwei reine Marathons und ein Marathon bin ich für mich privat in der Pandemie gelaufen, als alles abgesagt wurde. Genau, da war
was man halt so
einfach
macht, ne? Also da Ralf, ich sehe viele Fragezeichen in Ralfs Augen, das könnt ihr natürlich nicht sehen, logischerweise. Ja, also,
das heißt Kopfschütteln.
Ja, oder Kopfschütteln, weil es ist ja eine Sache, das innerhalb eines Events zu machen, aber dann nur so für sich, das wirft ja noch mehr Fragezeichen auf jeden Fall.
Das war auch hart.
aber da habe ich jetzt eine interessante Frage, weil wiederum, ich habe natürlich jetzt nicht so den Zugang zu, nennen wir es mal Triathlon, aber eigentlich im Speziellen zum Schwimmen, aber gut auch die Konstellation aus allem dreien, es wirft bei mir Fragen auf. Wo kannst du einen Marathon mehr genießen? Oder was heißt genießen? Das ist natürlich ein großes Wort, das ist immer so eine Frage. Aber wo macht der Marathon mehr Spaß? Innerhalb von der Langdistanz oder wenn man ihn so für sich läuft? Das wäre jetzt mal eine spannende Frage.
Eher in der Langdistanz. Also man denkt immer so, ja, oh Gott, die Langdistanz, man macht ja irgendwie 10 bis 11 Stunden Sport, also ich zumindestens.
Ja, ich hätte mir da auch gedacht, so nach dem Radfahren denkst du dann irgendwann so nach, keine Ahnung, x Stunden, wo du schon unterwegs bist, Mensch, jetzt noch ein Marathon müsste es auch nicht unbedingt sein, aber okay, man lernt nicht
geht,
aus.
Das geht besser tatsächlich. Also ich finde es nach dem Radfahren einfacher, länger zu laufen, weil man irgendwie warm gelaufen ist und man im Training oft darauf gepolt ist, in seinem Wohlfühlbereich sozusagen das abzuspulen. Profis sehen das bestimmt anders. Also ich glaube, da ist beim Marathon bei denen auch nicht mehr Wohlfühlbereich. Aber ich selber trainiere in den Bereichen und absolviere auch die Langdistanz eher in so einem Bereich, wo ich weiß, ich kann es halt aushalten und durchhalten.
Ja.
Und davon die Belastung muskulär und auch vom Herzen her, also vom Puls her, ist da viel weiter unten. Deswegen finde ich das persönlich nicht so anstrengend in der Langdistanz. Also jetzt in Valencia habe ich schon gemerkt, so klar, ne, da kam nach Kilometer 30 irgendwann der Muskelhammer. Mein Puls ging auch gut hoch und ich war nicht mehr in so dem Bereich, wo er hätte eigentlich sein sollen, trotz guter Verpflegung. Und ich muss sagen, es ist für mich mehr Quälerei, einen Marathon alleine zu laufen, weil man ganz andere Zeitziele hat. Und selbst so 15 Sekunden schneller auf einen Kilometer oder 20 Sekunden, das ist echt ein Brett. Also es hört sich immer so wenig an und man denkt immer, ja, hat man schon ganz viele Langdistanzen gemacht und der Körper kennt das und ein paar Minuten schneller auf dem Marathon ist kein Problem, aber doch, das ist schon ein Brett, das ist anstrengend, sehr viel Willenskraft und ich finde es immer noch entspannter, eine Langdistanz zu machen, ja.
Nimm uns mal mit, der Unterschied, also 3:19 hast du gesagt, was ja schon wirklich eine sehr starke Zeit ist.
Ralf kann Gedanken lesen, ich wollte exakt die gleiche Frage stellen, was genau für eine Differenz muss man denn da rechnen? So, ich habe da auch jetzt kein Gefühl.
Ja, ich habe eine Idee.
Ja,
ich habe nachgeguckt.
Also ich bin in Rot irgendwas um die 3:33 gelaufen, um den
Was Dreh. Schon sehr gut ist übrigens.
Ja,
weil das ist ja auch kein einfacher Marathon.
Nee, man kann die Strecken nicht so ganz vergleichen. Also es ist erstens, man ist am Kanal auf Kies, also keine reine Straße, plus man hat wir hatten den ganzen Weg Gegenwind. Also Hinweg war schön Rückenwind, aber der Rückweg am Kanal war richtig schönes Gegenwindbrett. Und dann biegt man ab und dann geht's halt irgendwann ab Kilometer 30 Richtung Büchenbach. Ja. Und das ist einfach immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch.
Das ist richtig schön, das kenne ich auch. Also nur als Marathon, aber da dachte ich mir schon, Mensch, da freue ich mich aber jetzt richtig drauf.
Genau, und das ist auch dann nicht so ein, man kommt, also ich finde es nicht so steil, dass man jetzt irgendwie gehen müsste oder so. Man muss schon der Pace ein bisschen rausnehmen, zumindest musste ich das. Und ich weiß nicht, wie es für andere ist. Ich kann gut bergab laufen, also ich kann dann ein bisschen was rausholen an Zeit. Aber muskulär ist das natürlich anstrengend, weil man das abfangen muss. Und von daher, ja, also ich war, wie gesagt, ein ganzes Stück schneller in Valencia, wie man sieht. Aber komplett flach, kein Wind, Top-Wetter, reiner Straßenlauf. Wir hatten ja auch nur so 13 Grad am Anfang und nach hinten raus so 20, 23 Grad. Und da war Rot nicht, zwar nicht viel wärmer, aber eben mehr Wind und durch das Hoch-Runter schon anstrengender. Und ja, von daher, also ich glaube schon, dass man eine Viertelstunde kann man womöglich ganz gut abziehen. Manche vielleicht sogar mehr, aber das ja, kommt wohl auf die Strecke, denke ich, an, die man dann im Marathon läuft. Also ob man jetzt, Hamburg wird auch, ist auch ein schnellerer Marathon als Rot, Frankfurt ist auch schneller, genau. Ja, mal sehen, was ich nächstes Jahr in Frankfurt laufen kann.
Ich habe jedenfalls verstanden, dass dann beim Marathon völlig der Spaß aufhört. Das habe ich verstanden.
Ja, also zumindest ab Kilometer 30 hat bei mir persönlich der Spaß aufgehört. Ich hatte eine Begleitung mit, also jemand Pacer war. Ich glaube, da fing auch ein bisschen das Pöbeln an auf meiner Seite zwischendurch. Das Geschimpfe und Gemotze, wenn ich irgendwas blöd fand, das musste dann raus. So, das ging auf Kilometer 30 dann los. Und ja, als dann meine schlechte Phase kam, als ich dann eingebrochen bin, hat er mir auch die Zwischenzeiten gar nicht mehr durchgesagt, weil er wusste, dass ich wahrscheinlich sonst ein bisschen motzig werde. Und ja, die letzten 2 Kilometer konnte ich dann nochmal den inneren Teufel rausholen und sagen, so, jetzt gebe ich nochmal Gas, um sub 3:20 zu bleiben. Und aber ja, es war schon viel Geschimpfe dabei.
Aber Zieleinlauf am Ende ist schon speziell auch, oder? Ich meine, wir haben hier auch im Podcast natürlich schon oft, in dem Fall lobend, den Frankfurt-Marathon herausgehoben, weil das natürlich auch ein sehr spezieller Zieleinlauf ist. Roter Teppich, Festhalle, Lichtershow und so weiter. Ich finde aber Valencia natürlich mit der Gesamtkulisse, Architektur drumherum und diesem riesigen blauen Teppich und links und rechts Wasser ist schon cool.
Ja, also wenn man das genießt in dem Moment, dann ist das richtig, richtig schön, weil es auch sehr weitläufig ist nachher und sehr breit. Ja. Wo man drauf läuft, ist ein bisschen ungewohnt. Also ich weiß nicht, was für eine Konstruktion da drunter ist.
Bisschen weich aber, irgendwie, ne? Also so bouncy irgendwie. Das hat mich auch überrascht damals.
Genau.
Da aber macht man sich vorher nie Gedanken drüber. Da rennst du dann irgendwann da runter und denkst dir, Gott sei Dank, ich sehe was Blaues. Es ist, das Ende ist nah, aber dann bist du so überrascht, wenn du da runterkommst, diese kleine Rampe, dass das so kein Asphaltboden mehr ist, sondern so weich irgendwie.
Genau. Ne? Also, aber das ist natürlich, es ist trotzdem total schön. Also das Blaue mit der Kulisse, mit dem Wasser, da sind natürlich super viele Zuschauer. Und man hat aber an der Seite dann die Anzeige, wie viele 100 Meter das noch sind. Die letzten 400 Meter sind lang. Also das liegt wahrscheinlich auch am blauen Teppich, aber man fühlt sich, als ob man nochmal 3 Kilometer laufen muss.
Stimmt, ja.
Und es wirkt auf den Drohnenaufnahmen, kann man es aber besser sehen. Also alles, was man von oben sieht, so im Internet, da bekommt man schon einen sehr guten Eindruck, wie es eigentlich ist. Wenn man selber Läufer ist, kommt es drauf an, in welcher Stimmung man gerade ist. Ich war total im Tunnel. Aber ja, es ist schon toll, ja.
Sag mal, und du hattest zu Beginn gesagt, dass es dir von der Muskulatur her eigentlich ganz gut ging. Worauf führst du das zurück?
Ich glaube, weil mein Körper sich an diese Strecke gewöhnt hat. Also nach meinem ersten Marathon ging wirklich gar nichts. Also ich bin tagelang rückwärts die Treppe runtergelaufen, obwohl ich ein ganzes Stück langsamer war und mich genauso gut verpflegt habe. Und diesmal, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube einfach, mein Körper hat sich als fünfter Marathon jetzt dran gewöhnt. Ich bin ja sozusagen in diesem Jahr 2 gelaufen. Ich hatte auch das Glück, dass ich mir keine Blase gelaufen habe. Mhm. Letztes Jahr hatte ich eine Blutblase und das hat den ganzen Laufstil so verändert, dass sich alles festgezogen hat in den Oberschenkeln dann während des Laufens. Das muss ich sagen, diesmal ist mir das nicht passiert, Gott sei Dank. Und dadurch konnte ich einfach versuchen, den Laufstil aufrechtzuerhalten. Und dadurch hatte ich nicht so dolle Oberschenkelmuskelverspannung. Das Einzige, was ich jetzt merke, ist, wie auch viele andere hatte ich Carbon-Schuhe an. Und da merke ich jetzt doch, dass einfach andere Strukturen doller belastet werden. Also meine Füße sind noch ein bisschen ungeschmeidig, meine Waden sind noch ein bisschen fester gezogen, aber sonst, Oberschenkel sind diesmal wirklich butterweich.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer nicht untypischen Carbon-Schuh-Belastung und auch Regeneration danach, ne? Ist schon so.
Ja.
So, jetzt Pause oder noch ein Silvesterlauf vielleicht oder ne, sonst irgendwelchen Spaß.
Die Cross-Saison ist gerade auch voll, ja. Voll im Gange.
Ja, ich weiß noch gar nicht so genau. Also ich halte mir den Winter immer offen. Jetzt ist eh erstmal für mich ein bisschen Off-Season, weil nächstes Jahr wird wieder lang. Und erstmal Erkältung auskurieren und dann schaue ich mal, was es hier so gibt. Also so an kleineren Läufen der Region, wo man sich spontan anmelden kann. Ich denke mal, ich werde bei der Bramfelder Winterlaufserie hier wieder starten. Die ist immer ganz nett. Geht um einen kleinen See. Ist kein richtiger Crosslauf, aber ja, schon in der Natur. Und ja, mein richtiger nächster Wettkampf wird wahrscheinlich der Bonn-Triathlon dann nächstes Jahr werden.
Ah, das ist auch ein spezieller Triathlon. Ja.
Genau, ich freue mich da sehr drauf. Der hat ja, ich glaube, 2019 das letzte Mal stattgefunden.
Ja.
Dann kam die Pandemie, dann hat er jetzt ein paar Jahre gar nicht stattgefunden deswegen und wird jetzt wieder neu aufgelegt. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ist auch schon ausverkauft.
Ja, warst du da schon mal?
Nein, noch nie. Deswegen, ich freue mich da total drauf.
Ja, also mal für wie das für wird. Für dich, Philipp, und für alle zu Hause.
Ja, ich habe, also Ralf hat meine Fragezeichen jetzt wiederum in den Augen wahrscheinlich gesehen, weil ich dachte mir so, also so als Laie, man kriegt ja als trotzdem in der Ausdauersportszene gut connected vieles mit, so, ja, man, Rot, Frankfurt, es kam Bonn bei euch beiden, so, boah, ja, Bonn, und ich dachte mir so, okay, das ist bislang offensichtlich noch an mir vorbeigegangen, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was Bonn, den Bonn-Triathlon so besonders macht, das ist ja, also, ja.
Also erstmal zeichnet den aus, dass das jetzt keine klassische Distanz ist. Also es ist eine etwas krumme Distanz.
Okay.
Ja,
das ist im Triathlon-Sport eher außergewöhnlich, oder? Also
ja, also in der Genese der Triathlon-Veranstaltung in Deutschland war das natürlich ganz normal, weil da wurden halt unterschiedliche Veranstaltungen einfach gemacht. Jetzt hat man ja so eine Vergleichbarkeit. Das ist ja genauso wie beim Laufen. Ja? Du hast ja sowas wie Winterlaufserien oder einfach Stadtläufe, die dann more or less unterschiedliche Distanzen haben. Aber viele wollen ja die Vergleichbarkeit halt auch haben. Ne? Dann sind die Dinger halt ausgemessen und dann hast du halt auch eine bestenlistenfähige Sachen und so weiter. Ja? Das ist natürlich auch der Hintergrund, dass es eben klar die klassischen Distanzen gibt. Ne? Was weiß ich, von Olympisch bis Ironman und so weiter. Aber es gibt schon auch noch ein paar Veranstaltungen, die auch cool sind, weil die Distanzen jetzt ja nicht aus Jux und Dollerei so sind, sondern weil die eine spezielle Topografie haben oder spezielle Bedingungen in den jeweiligen Städten haben. So, und das ist in Bonn der Fall. Da wird nämlich schon mal erst im Rhein geschwommen. Ja, das ist halt so ein bisschen wie halt auch in Köln, nur in Bonn war das viel früher. Da hatte der Köln-Triathlon noch das Schwimmen im Fühlinger See, also in einer Regattastrecke. Und zuletzt war es zumindest so, ich hoffe, das bleibt auch so, weil das schon auch sehr cool ist, man springt vom Schiff aus ins Wasser.
Ja.
Also man ist nicht etwa vom Ufer aus, sondern man springt vom Schiff aus rein und dann schwimmt man halt mit der Strömung. Das heißt, du schwimmst eine längere Distanz, aber du schwimmst eine zeitliche Distanz praktisch, ja. Und dann ist halt auch die Radstrecke, da, wer Bonn nicht so auf dem Schirm hat, das ist richtig bergig dort, ja. Also du jetzt bitte, ja, alle, die in den Mittelgebirgen oder Alpen leben, ganz so ist es nicht, aber es ist teilweise sehr steil dort, ja. Also die Radstrecke ist...
Also keine Zeitfahrräder, man muss mit dem Rennrad fahren.
Das ist sicher eine Frage, die sich viele stellen werden, ja.
Gefährliches Halbwissen habe ich hier mal reingeworfen, aber es ist nicht direkt abgeschmettert worden.
Ist tatsächlich so, dass man darüber nachdenken kann.
Okay.
Wenn man ein halbwegs passables Handling hat, ist das Zeitfahrrad trotzdem schneller. Das ist einfach so. Aber viele fühlen sich da nicht wohl auf dem Zeitfahrrad und gehen deshalb dann auf eine klassische Rennradsituation oder sowas. Aber das ist ein sehr anspruchsvoller Radkurs, der aber cool ist. Das sind Teile halt auch von Strecken, die ich so hier im Training normalerweise fahre. Aber da geht es schon richtig zu. Und dann Rennen in den Auen, in den Rheinauen.
Ja, genau. Ja. 15 Kilometer oder so.
Ja, und genau. Und das ist halt auch so eine Strecke. Alles, was ja länger ist, hast du eine längere Regenerationszeit. Das ist eigentlich auch ein toller Vorbereitungstriathlon für dann, ne, wenn du eine Langdistanz oder eine halbe Distanz nachher machen willst. Du kannst dich da zerlegen ohne Ende. Das geht ja im Prinzip immer. Man kann sich auch innerhalb von 4 Minuten zerlegen, wie du weißt, Philipp. Ja.
Auch möglich.
Ja, das geht auch. Ja. Aber das hat was, das Ding. Das hat wirklich was, ja. Relativ viel Orga durch die Geschichte da mit dem Rhein und so, aber das ist sehr schön.
Ja, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf.
Also. Ja. Ja, so gibt es ja immer wieder diese kleinen Veranstaltungen. Ne? Übrigens Winterlaufserien, Philipp, haben wir uns, glaube ich, noch nie mit befasst. Ne? Weil ja, das ja tatsächlich auch eine große Szene ist und ja auch für viele Regionen sinnstiftend, was die Laufszene angeht, ist. Plus sehr gerne ja als Training genommen wird.
Ja.
Ne? Weil ja teilweise, weiß nicht, ist da eine Zeitnahme? Oft sind die ja ohne Zeitnahme, dass man sich einfach trifft zum Laufen. Ne?
Ja, ist immer, oder so kenne ich das auch noch, krumme Strecken oder so. Also ich kenne, wie hieß die denn? Fällt mir natürlich der Name jetzt nicht ein, aber auch bei mir in der baden-württembergischen Heimat und als ich noch ein paar Jährchen jünger war, 25 Jahre jünger vielleicht, würde ich sagen, haben wir das schon auch ab und zu im Winter gemacht. Teilweise noch bevor jetzt so die, wie soll ich sagen, der klassische Leichtathletik-Zirkus so losging. Ich würde mal so sagen, so ja, 10, 12, 13, 14, das, also mein Vater meistens dann dahin gefahren ist, um selber den Erwachsenenlauf mitzumachen, dann bin ich da halt den Kinderlauf mitgerannt. Und das war dann oft so bei uns Richtung, Gott, wie hieß das denn, Richtung Schwäbische Alb gab es da so ein paar kleinere, ich würde es fast sagen Dörfer eher, die das halt so ausgerichtet haben, 4, 5 so Starts über die Wintermonate, teilweise natürlich auch auf Schnee und sowas und das war aber cool, das ist auch damals echt gut angenommen worden, weil natürlich, ja, es gibt natürlich die klassischen Strecken im Winter logischerweise nicht hierzulande und dann ist das irgendwie so ein bisschen so eine Lücke, weil ich finde Cross kannst du jetzt nicht so richtig vollwertig zählen, weil da haben wir, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge, ist schon lange her, drüber gesprochen, Cross ist ja kein Massenphänomen irgendwie, ne? Also es gibt irgendwie immer noch so etablierte Cross-Veranstaltungen wie Darmstadt, wie Pforzheim oder so, natürlich auch im angrenzenden Ausland, aber da rennen ja dann doch nur so richtig, also Leichtathletik, Leistungssport, Riege, das sind ja keine großen Starterfelder so, das heißt, das ist jetzt eigentlich, man könnte sich da anmelden, aber irgendwie so eine richtige Akzeptanz gibt es dafür nicht. Und sonst hättest du ja irgendwie nach den letzten Marathons im Herbst bis zum Silvesterlauf und aber auch nach dem Jahreswechsel gefühlt ja nicht wirklich irgendwie so ein richtiges Laufangebot. Und so früher zumindest, ich weiß nicht, schreibt uns gerne, inwiefern das bei euch in der Region zu Hause noch vorhanden ist. Also ich müsste jetzt auch lügen, ob das in Baden-Württemberg da noch so verbreitet ist. Aber damals war das total gut angenommen, weil du sonst ja auch keine großen Startgelegenheiten hattest im Prinzip. Und da bist du ja nicht mit, also da ist, glaube ich, niemand mit Crossbikes oder sowas gerannt, da bist du halt schon trotzdem mit Laufschuhen gelaufen, auch wenn Schnee war. Und das war aber so auch nicht so ernst irgendwie so, weil ungerade Strecke, meistens mit ein bisschen Profil, hügelig irgendwie, Feldwege, keine Ahnung. Aber hat immer Bock gemacht eigentlich.
Also mein Triathlonverein veranstaltet selber eine kleine Serie. Okay. Das ist dann, also ich weiß gar nicht, da können sicher auch Leute teilnehmen, die nicht im Verein sind, aber meistens sind dann noch so Vereinsleute. Ne, dass man sich halt jeden zweiten Sonntag zu irgendwas trifft. Aber die Winterlaufserien, also ich weiß nicht, wie das bei euch im Norden ist, aber hier im Westen ist das schon verbreitet. Also das gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt noch. Ja.
Also unsere Hamburger hier, die Bramfelder, das sind, glaube ich, 5 Läufe. Mhm. Die gehen ab, ich weiß, glaube ich, November oder Dezember los und strecken sich dann bis März hin. Und das Nette an der ist, man kann sich beim Laufen entscheiden, wie viel möchte ich denn laufen. Also man meldet sich einfach an und kann sagen, ich steige nach einer Runde aus, ich steige nach 2 aus oder ich steige nach 3 aus, maximal 20 Kilometer.
Wow.
Ja, und entweder man, ja, und entweder man sagt, okay, ich habe jetzt noch 10 keine Lust mehr heute oder nach 15 oder nach 5 oder ich mache eben einen Longrun draus mit Freunden und laufe bummelige 20. Und da gibt es Zeitmessungen. Und ich glaube auch, es gibt eine Gesamtwertung. Also wenn man an allen Läufen teilgenommen hat, gibt es, glaube ich, über jede Streckenlänge dann eine Gesamtwertung, wer dort am schnellsten war und auch eine Siegerehrung am Ende. Und das Besondere ist, man kriegt manchmal, ich glaube nicht bei jedem Lauf, gibt es eine Medaille als Spekulatius. Also es ist
das
wirklich
ist auf jeden Fall ein grundsolider Ansatz.
Absolut.
Ne?
Ja,
aber,
total.
Ihr Lieben zu Hause, schreibt uns gerne, wo sind die coolsten Winterlaufserien, was macht ihr da, wo gibt's Alkohol und so weiter, ne? Also die wichtigen Fragen.
Ne? Hey, das könnten wir wirklich, also wenn ihr uns schreibt, gerne auf Instagram, gerne auch in den Kommentaren, ansonsten E-Mail wisst ihr ja auch, bestzeit.podcast@gmail.com. Vielleicht können wir in der nächsten Folge, es wird gerade schwierig, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, weil Ralf befindet sich ab nächster Woche in sehr südlichen Gefilden mit 11 Stunden Zeitverschiebung.
Ich werde euch dann erzählen, wie die Winterlaufserie in Neuseeland ist.
Genau, richtig, das heißt, wir müssen ein bisschen jetzt mehr, als wir sonst gewohnt sind, vorplanen. Das liegt uns überhaupt gar nicht, was wir wann vielleicht ausspielen könnten. Wir haben auch noch das Potenzial, ein, zwei auch Special Guests hier noch einzuladen. Einer hat schon zugesagt, müssen wir mal gucken, wann das dann ausgespielt wird. Aber ich sage jetzt mal Folgendes. Wenn ihr uns das schreibt, versuchen wir so ein bisschen eine Roadmap im nächsten Podcast mal zu hier zu veröffentlichen, wer Lust auf sowas hat, wo ihr da gut aufgehoben seid. Ja? Oder am besten haben wir da natürlich mehr Rückmeldungen als eine, bestenfalls auch so ein bisschen alle Himmelsrichtungen abgedeckt. Also schreibt uns bitte, wir versuchen das dann irgendwie mal ein bisschen zusammenzufassen und ein paar Tipps und Empfehlungen zu geben. Und dann hat hoffentlich, haben viele von euch, die Lust darauf haben, zumindest irgendwo ein Startangebot sozusagen.
Ja, also Asche auf unser Haupt, dass wir das tatsächlich noch nie besprochen haben. Ja, Bianca, vielen Dank für die Inspiration, ja, weil das ja tatsächlich so ein Basisangebot ist, ja, im Winter für Leute, total, die keinen Bock haben, alleine zu laufen, ja, oder dass man eben einen intensiven Lauf macht, den man vielleicht alleine so nicht machen würde oder sich viel mehr quälen würde. Ja, das ist genau, halt so. Ja.
Genau.
Ja, super nice. Ja, hör mal, vielen Dank für deine Zeit, für deine mal wieder spontane, kurzfristige Zusage, wie das so vielen unserer Gäste der Fall ist.
Also Janka kann auf jeden Fall bestätigen, dass das, was wir gefühlt jede Woche inzwischen sagen, auch gelebte Praxis und Realität ist.
Auf jeden Fall kann ich das bestätigen.
Ja, weil deine Schilderung von vor Ort macht halt das Bild wirklich rund, ja, was man nicht haben kann, selbst wenn man die Übertragung gesehen hat, die ich mir natürlich angeschaut hatte, die jetzt aus Übertragungssicht toll war, aber da hat man davon jetzt nicht so viel mitbekommen. Das hat einfach ein bisschen Gespür gegeben, also uns jedenfalls und ich hoffe euch zu Hause auch, wie so eine Veranstaltung dann abgelaufen ist. Vielen Dank dafür und für deine Zeit.
Gerne.
Ja. Dann würde ich sagen, Search Your Local Winterlaufserie, ja, und lasst sie uns zukommen, am besten mit einer kleinen Ortsbeschreibung, damit wir auch wissen, wo das Tango ist. Und so eine Roadmap ist geil. Sehr schöne Idee von dir, Philipp, ja, machen wir. Und dann hören wir uns nächste Woche, zu was auch immer. Schauen wir mal. Ja,
zu was auch immer. Wünschen euch dahingehend erstmal einen schönen zweiten Advent mit euren Lieben. Lasst euch einen Lebkuchen schmecken und Glühwein oder auch einen Kinderpunsch, was auch immer. Und dann hören wir uns in alter Frische in der nächsten Woche wieder.